Meine Damen und Herren, im Rahmen der Eurovision überträgt das deutsche Fernsehen in einer farbigen Direktsendung den Start des amerikanischen Raumschiffes Apollo 8 auf Kap Kennedy. Reporter sind Hans Heine, Günther Siefert und Anatol Johansen.
In 50 Minuten also soll Raumschiff Apollo 8 starten. Die Astronauten Borman, Lovell und Anders werden dann unter sich den amerikanischen Mondflughafen Cape Kennedy so versinken sehen, wie das auf diesem Bild zu sehen ist. Ein Bild, das bei einem früheren Mondflug, bei einem früheren Raumflug aufgenommen wurde. Nun, der Countdown läuft präzise wie selten zuvor bei einem Raumfahrtunternehmen. Und was sind die letzten Meldungen, Anatol Johansen? Eben ist noch was gekommen?
Ja, das heißt hier, dass der Countdown ganz normal verläuft und dass man hofft, in 50 Sekunden starten zu können.
Und die Astronauten sind allerdings schon in ihrer Kapsel?
Die Astronauten sind 11.07 Uhr in ihre Kapsel gegangen. Frank Borman hat sich noch einmal umgedreht, gelacht und gewinkt. Er war offenbar in guter Stimmung.
Ja, die ersten direkten Fernsehbilder aus Cape Kennedy werden wir in etwa 20 Minuten empfangen. Aber in den Vereinigten Staaten haben die Fernsehübertragungen in diesem Augenblick begonnen und in Washington sitzt unser Kollege Hans Heine vor dem Fernsehschirm. Hans Heine, was gibt's Neues? Was sind die ersten Meldungen aus Cape Kennedy?
Die ersten Meldungen aus Cape Kennedy sind genau die, die Sie soeben vorgelesen haben, lieber Herr Siefert. Es läuft alles normal, nachdem einige bange Stunden heute Nacht und gestern Abend noch zu bewältigen war. Es wurde zunächst festgestellt, dass in einem der Sauerstoff-Brennstofftanks des Bedienungsteils des Raumschiffes Stickstoff mit dem Sauerstoff vermischt war. Die Tanks mussten leer gepumpt werden, gereinigt und wieder frisch gefüllt. Aber da man vorsorglich in den Countdown eine Zusatzzeit von fast 6 Stunden einkalkuliert hatte, konnte das reibungslos bewältigt werden.
Ja, und wie ist das Wetter?
Das Wetter, das ebenfalls noch etwas böse aussah, hat sich so weit gebessert, dass vom Wetter her keine Beeinträchtigung des Starts zu erwarten ist. Es muss die Rakete in den ersten 700 Metern des Fluges vom Boden aus zu sehen sein. Und dafür war gestern Abend die Gewähr noch nicht gegeben, da die Wolken sehr niedrig hingen, aber die Wolkenhöhe hat sich nach oben verschoben und auch vom Wetter her sieht alles klar aus.
Ja, wegen böiger Winde hat man ja auch im Oktober etwas zittern müssen, damals als Apollo 7 starten sollte. Dieses Unternehmen Apollo 7, das ja damals diesen Raumflug von Apollo 8 vorbereitet hat. Und gerade dieser Flug von Apollo 7 hat es ja erst ermöglicht, dass man heute nun zum Mond starten will. Wir zeigen in einem kurzen Bericht noch einmal in einer Rückschau den Flug von Apollo 7.
...11. Oktober 1968 auf Cap Kennedy. Es war ein klarer Morgen, als drei Astronauten zur Startrampe 34 des amerikanischen Weltraumzentrums fuhren, um das Unternehmen Apollo 7 zu bestehen. Die Astronauten Walter Schirra, Don Eisele und Walter Cunningham standen vor der Aufgabe, das erste bemannte Apollo-Raumschiff während eines mehrtägigen Fluges um die Erde zu erproben. Less simple. It meant showing that a brand new spacecraft, far more complicated than its predecessors, would operate so well. Heute brachte der Fahrstuhl drei andere Astronauten auf Startkomplex 39 zu ihrem Raumschiff Apollo 8 an der Spitze der Superrakete vom Typ Saturn 5. The Kennedy Space Center had spent long days in preparation and checkout, working toward a launch time which had been set for months. Diesmal soll sich die Frage entscheiden, ob es möglich sein wird, das Raumschiff aus dem Erdorbit hinauszuschießen in eine Flugbahn, die zum Monde führt. Wird der Start heute genauso gut gelingen wie am 11. Oktober dieses Jahres mit der kleineren Saturn 1b? Die Welt blickt fasziniert nach Cap Kennedy. Mit beispielhafter Präzision wurde das erste bemannte Weltraumschiff vom Typ Apollo gestartet, mit nur 3 Minuten Verzögerung um 16.03 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Cape Kennedy am 11. Oktober 1968. Almost exactly on its planned trajectory into orbit about the Earth. Lange Zeit konnten die Fernsehkameras die feuerspeiende Raumfahrtkombination verfolgen. Die erste Raketenstufe arbeitete 2 Minuten und 24 Sekunden lang. Mission Control at the Manned Spacecraft Center in Houston, Texas. Right on the old button. Very good. Flight booster. Yeah. We appear we may be slightly... Brennschluss der ersten Raketenstufe. Ein erregendes Bild. Und aus anderer Perspektive sehen wir hier, wie sich die erste Antriebsstufe von der zweiten trennt. CMC looks good, flight. 25, 553, H dot is minus 4 balls, 1. Walter Schirrer, Kommandant von Apollo 7, meldete der Bodenstation in Houston, alles okay, wir marschieren vorwärts. 10 Minuten und 25 Sekunden nach dem Start erreichte das mit der zweiten Raketenstufe verbundene Raumschiff Apollo 7 fast genau die vorausberechnete Erdumlaufbahn. Während der zweiten Erdumrundung erfüllten die drei Astronauten ihren ersten größeren Auftrag, der von der Bodenstation in Houston, Texas, mit Spannung verfolgt wurde. Hier ist im Trick dargestellt, wie sich das Raumschiff von der zweiten Raketenstufe löste. Dann wendete Kommandant Schirrer Apollo 7 um 180 Grad, um die jetzt separat fliegende zweite Raketenstufe wieder anzusteuern. Dieses Rendezvous-Manöver ist beim Mondflug notwendig, um nach dem Start die Apollo-Kapsel in die richtige Position zu der mitgeführten Mondlandefähre zu bringen. Als Zielsatellit diente im Oktober die ausgebrannte zweite Raketenstufe. Bei dem hier gezeigten Annäherungsmanöver ließ sich das Apollo-Raumschiff hervorragend steuern.
Roger. Looks like you're looking at a four-jawed angry alligator.
Apollo 7 escorted its spent S-4B stage through space for perhaps 30 minutes, then departed.
That's a bigger one, Tom.
Rated now?
Yes.
It's absolutely beautiful here.
Am zweiten Flugtag zündete die Besatzung zum ersten Mal das Haupttriebwerk von Apollo 7. Es arbeitete 9 Sekunden lang und entwickelte dabei mehr Schubkraft als ein Düsenjägertriebwerk. Das Raumschiff ging auf einen neuen Kurs, um sich aus dieser Position der ausgebrannten letzten Raketenstufe ein zweites Mal zu nähern. Dieses Unternehmen sollte simulieren, wie es dem Mutterschiff gelingen könnte, einer gestrandeten Mondlandefähre im Weltraum zu Hilfe zu eilen. Für den Mondflug ein wichtiges Experiment.
1618 plus 1221.
Und dann erreichte eine denkwürdige Fernsehübertragung die Menschen auf der Erde. Am Ende des dritten Flugtages kam es zur ersten Fernsehdirektsendung aus der Kommandokapsel von Apollo 7. Während der 10 Minuten dauernden ersten Sendung schwebten die Astronauten zeitweise in der Schwerelosigkeit ihrer Raumkapsel. Die Sendung wurde auf dem amerikanischen Kontinent aufgenommen, als sich das Raumschiff der Bodenkontrollstelle Corpus Christi in Texas näherte und über Nachrichtensatelliten als Direktsendung in alle Welt ausgestrahlt. 7 Mal gab es direkte Fernsehübertragungen dieser Art. Und jetzt warten wir darauf, zu Weihnachten 1968 aus über 350.000 Kilometer Entfernung die erste Direktübertragung vom greifbar nahen Mond zu empfangen. Und vielleicht werden wir von da oben aus auch unsere Erde sehen können. Hier arbeitet die Besatzung, die inzwischen stark erkältet ist, mit Teleskop und Sextanten, um navigatorische Aufgaben zu erfüllen, die für einen Mondflug wichtig sind. Und so sehen Wassertropfen in der Schwerelosigkeit aus, wie Sternschnuppen in einer klaren Winternacht. Alle Aufgaben, die an Apollo 7 und die Besatzung gestellt worden sind, konnten erfüllt werden. Mensch und Technik bewährten sich. Das Nahziel der bemannten Raumfahrt, der Mond, rückte wieder ein Stückchen näher. Die Apollo-Raumschiffe gelten seit dem hervorragenden Flug vom Oktober dieses Jahres als zuverlässige Fahrzeuge für den Flug zum Mond.
Apollo 7,
he's
in
the ground here.
Gegen Ende des Fluges mit Apollo 7 erbaten sich die Astronauten Walter Schirrer, Don Eisele und Walter Cunningham etwas mehr Schlaf als am Anfang. Das Kontrollzentrum in Houston gab den drei Männern in der Kapsel Anweisungen, die mitunter von Kommandant Schirrer kritisiert wurden. Die Astronauten zeigten sich manchmal gereizt. Der Schnupfen, der sie plagte, mag dazu beigetragen haben.
There were also those problems to which man is susceptible but cannot control, like the common cold.
Not very good. I got a couple of small items for you. Paulie took a couple of aspirin, Actifed. Walt took one Actifed only. He feels fine. He just got a little stuffy headphones. And I took some nose grease in mine because my nostrils are a little dry. Sorry, this smells good.
Harte Arbeit war jetzt fast geschafft. Nun galt es nur noch, das Raumschiff und seine Besatzung heil zur Erde zurückzubringen. Zwischen dem Arzt Dr. Barry und Apollo-Kommandant Walter Schirrer entspann sich ein Gespräch, das die Landung betraf. Die Astronauten machten den Vorschlag, in den leichten Overalls zu landen, die sie während der Erdumkreisung trugen. Dann nämlich könnten sie sich beim Wiedereintritt in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre die Nasen zuhalten, um den Ohrendruck auszugleichen. Die Astronauten befürchteten, dass sonst ihre durch die Erkältung verstopften Ohren Schaden nehmen und die Trommelfelle platzen könnten. Nach einigem Hin und Her beschlossen die Verantwortlichen in der Bodenstation, den drei Astronauten nur zu gestatten, auf die geschlossenen Helme ihrer schweren Raumanzüge zu verzichten. Zwischendurch kam es während der Fernsehdirektübertragungen zu kleinen Scherzen, mit denen die Apollo-Besatzung die Bodenmannschaft im Kontrollzentrum necken wollte. Humor also auch in dieser Situation. Das Kontrollzentrum überwachte in Teamarbeit mit vielen Bodenstationen in aller Welt den ersten bemannten Apollo-Flug. Die Astronauten erprobten mehrmals das Triebwerk ihres Raumschiffes. Diese Antriebskraft entscheidet im Ernstfalle weit ab von der Erde über Tod oder Leben der Besatzung. Es gab bei Apollo 7 keine Beanstandungen. Was hier wie Spielerei anmutet, darf nicht über den Ernst der Dinge hinwegtäuschen, die mit den Problemen kosmischer Umweltbedingungen verbunden sind. Apollo 7 sichtete einen Hurrikan, der über Kuba aufzog. Die Astronauten erfüllten zahlreiche fotografische Missionen, hier die Küste von Chile mit den Anden. Die Apollo-Astronauten können sich, wie diese Aufnahmen zeigen, an Bord auch eine kleine Bewegungstherapie verschaffen. Hier ist Walter Cunningham zu sehen, wie er sich im Raumschiff ein Getränk mixte.
The palatability of food, seemingly small items, but things of essential importance in a lunar mission. They even recorded the preparation of a drink for a meal.
We have Comet, Australia.
Apollo 7 blieb 11 Tage in einer Erdumlaufbahn. Länger als der Flug zum Mond und wieder zurück zur Erde dauert. Am 22. Oktober dieses Jahres zündete das Triebwerk von Apollo 7 zum achten und zum letzten Male um die Landung einzuleiten. Diese Bilder, aufgenommen aus einer unbemannten Apollo-Kapsel während der Rückkehr zur Erde, geben eine kleine Vorstellung von jener Situation, die entsteht, wenn das Raumschiff in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre eintaucht und sich eine unheimliche Reibungshitze entwickelt, bevor sich kurze Zeit später das Fallschirmsystem öffnet.
From motion picture film recorded during an earlier unmanned Apollo mission, we get some idea what the trip back through the atmosphere was like.
Das Unternehmen Apollo 7, der erste bemannte Flug mit einem Apollo-Fahrzeug, konnte am 22. Oktober 1968 mit Erfolg beendet werden. Der Flugzeugträger Essex nahm im Atlantik die Astronauten Schirrer, Eisele und Cunningham und später auch die Apollo-Kapsel an Bord. Diese glückliche Rückkehr zur Erde gibt heute die Hoffnung, dass der Startschuss zum Mond gelingen wird.
Das also war vor 2 Monaten. Und wie sieht's jetzt aus? Der Countdown läuft weiter in Cape Kennedy. Anatole Johansson, irgendwelche neuen Meldungen?
Die letzten Meldungen sagen, dass Frank Borman sich aus der Kapsel gemeldet hatte und hat gesagt, es sieht gut aus.
Sehr gut. Sehr gut. Sieht's wirklich gut aus. Hans Heiner, hallo Washington.
Ja, es läuft mehr als reibungslos.
Ist ja kaum zu glauben, nicht wahr?
Es läuft sogar so gut, dass der Countdown effektiv 3 Sekunden früher ist als eigentlich geplant. Also es ist eine Zusatzzeit von 3 Sekunden da drin. Ja. Es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Und alles ist so, wie es sein sollte.
Ja, wir erwarten die ersten Bilder direkt aus Cape Kennedy in etwa 4 Minuten. Aber vielleicht, Hans Heine, es hat an Vorberichten über dieses Unternehmen im Rundfunk, im Fernsehen, in der Presse nicht gefehlt in den letzten Tagen. Hier ist man also sehr genau informiert worden über alles, was nun geschehen soll, bis zum 27., bis zur Landung des Raumschiffs Apollo 8. Wie ist das eigentlich in Amerika? Vor allem hat man hier natürlich sehr viel über das große Risiko gesprochen und geschrieben, die dieses Unternehmen ja doch unterscheidet von allen anderen Raumflügen bisher.
Ach, vom Risiko ist ja nicht allzu viel die Rede, Herr Siefert, obwohl natürlich auch das Risiko hier gesehen wird, aber man weist da auch mit Recht gleichzeitig darauf hin, dass dieses Unternehmen Apollo 8 natürlich die völlige Ausgeliefertheit des Menschen an die Technik bedeutet, aber das ist ja andererseits nicht so etwas Ungewöhnliches in unseren heutigen Zeiten, denn jeder, der ein Auto benutzt oder nur einen Fahrstuhl, der ist genauso der Technik ausgeliefert wie diese 3 Astronauten. Nur ist die Technik, der sie sich anvertrauen, viel komplexer und viel schwieriger. Es ist halt so, wie Kennedy gesagt hat, als er 61 die Mondlandung zum nationalen Ziel erklärte, dass es kein Raumprojekt geben wird und dass keines eindrucksvoller für die Menschheit sein wird wie dieses, dass aber auch keines so schwierig und vor allen Dingen so teuer sein wird wie das Projekt Apollo. Dieses Unternehmen Apollo 8, also nur der eine Flug, wird alles in allem etwa 385 Millionen Dollar. Das sind also ganz grob gerechnet 1,4 Milliarden Mark sein.
Ich glaube, man kann gar nicht umhin, jetzt, wenige Minuten vor dem Start dieses Unternehmens, einfach doch nochmal an den Mann zu erinnern, der das ja vor, na jetzt 102 Jahren, fast präzis voraus beschrieben hat. Ich denke an Jules Verne.
Jules Verne, ja.
Auch bei ihm starten ja die Lunonauten auf Florida und auch bei ihm sind es 3 Mann, die in der Kapsel sind. Und vieles, was sich nun heute und in den nächsten Tagen ereignen soll, ist ja bei ihm, vor allem auch was die physikalischen und die naturwissenschaftlichen Grundlagen betrifft, hervorragend beschrieben worden.
Ja, es ist ganz bemerkenswert, wie da manches der Zustände schon vorausgeschildert wurde. Und es ist natürlich aber auch ein sehr großer Moment für den eigentlichen Vater des Mondfluges, Werner von Braun, der für diesen Start von Huntsville in Alabama, wo er ja sonst als Direktor des Raketenentwicklungszentrums ist, nach Cape Kennedy gekommen ist. Und vor dem Kontrollgebäude für den Abschuss gibt es eine Reihe von reservierten Parkplätzen, wo die Namen derjenigen stehen, die das parken dürfen. Der Name, der dort mit den größten Buchstaben geschrieben ist, ist der von Werner von Braun.
offensichtlich blauer Himmel über Florida. Jedenfalls sieht das auf unserem Fernsehbild so aus.
Ja, die Wolken haben sich verzogen und der Sonnenaufgang hat gerade dort stattgefunden. Die Sonne, eine strahlende Sonne, wie der Sprecher von Cape Kennedy sagt, hat sich also über den Horizont erhoben.
Wir werden also auch diesmal wieder die Rakete noch sehr lang verfolgen können mit ihrem riesigen Feuerschweif. Selbst wenn die erste Stufe abgetrennt wird in einer Höhe von etwa 90 Kilometern und in einer Höhe von etwa 70 Kilometern und einer Entfernung insgesamt vom Startplatz von etwa 115 Kilometern, werden wir sie immer noch sehen können.
Es gab ja vor einigen Monaten noch eine Debatte darum, ob die Saturn V jetzt bemannt eingesetzt werden kann. Sie ist bis heute zweimal unbemannt geflogen. Beim letzten Start gab es erhebliche Schwierigkeiten. Die zwei Raketenmotoren in der zweiten Stufe arbeiteten nicht. Der einzige Raketenmotor der dritten Stufe brannte auch nicht so, wie man es sich gewünscht hatte. Jetzt sind neue Treibstoffleitungen in der zweiten und in der dritten Stufe. Außerdem ist der Raketenmotor der dritten Stufe umgebaut worden. All dies wird sich also jetzt zum ersten Mal beweisen müssen. Man hat gesagt, warum die Amerikaner dieses Risiko eingehen, warum sie die Rakete nicht vorher noch einmal unbemannt testen. Das ist natürlich eine Frage der Zeit und des Geldes. Ein einziger Raketenstart mit der Saturn V kostet in etwa 1 Milliarde D-Mark.
Ja, und andererseits sind die Systeme dieser Rakete so oft überprüft worden. Man hat ja zum Beispiel in der vorigen Woche das ganze Manöver des Betankens gleich zweimal nicht nur durchgespielt, sondern tatsächlich durchgeführt. Dabei ist ja wiederum ein kleines Fleck entdeckt worden, was inzwischen repariert wurde. Man hat dann nach der Tankerprobung den Start ohne Brennstoff. Jetzt schwenkt gerade der Kran an der Spitze der Rakete weg. Und es werden jetzt auch die anderen Arme eingefahren, die von dem Bedienungsturm aus noch zu der Rakete führen, dass jetzt etwa 5 Minuten vor dem Start die Rakete dann wirklich alleine dasteht. Der letzte Arm, der eingefahren wird, ist die Verbindungsbrücke von dem Bedienungsturm zur Raumkapsel. Der Turm übrigens ebenso wie das Abschussgestell können nochmal oder mehrfach verwandt werden. Da werden zwar einige Leitungen und einige Teile etwas angeschmort durch den unheimlichen Feuerstrahl der 5 Raketentriebwerke, aber die Reparaturen, die dadurch erforderlich sind, sind nur relativ geringfügig.
Nach dem genauen Countdown-Plan werden die 5 Raketenmotoren der ersten Stufe etwa schon 8 Sekunden vor dem Lift-Off zünden. Das heißt, sie werden 8 Minuten feuern, ehe die Rakete beginnt, sich zu erheben.
Ja, die hat eben ein Gewicht wie ein mittlerer Zerstörer. Nicht? Man muss sich mal vorstellen, das ist so, als würde hier ein ganzes Kriegsschiff von über 3000 Tonnen senkrecht in den Himmel geschossen. Das ist genau die Kraft, die die Raketenmotoren entwickeln. Drei Minuten und 28 Sekunden.
Die erste Stufe hat ja 5 Raketenmotoren und jeder dieser Motoren entwickelt einen Schub von 700 Tonnen. Das ist also ungefähr so viel wie 700 Starfighter an Schub haben.
Jetzt erfolgt der Countdown automatisch. Jetzt haben wir die letzten 3 Minuten begonnen, nachdem noch einmal vorher die Funksprechverbindung zwischen Astronauten und Kontrollzentrum überprüft wurden.
Jetzt ist auch keine Unterbrechung des Countdown mehr möglich.
Nein, es sind jetzt noch 2 Minuten, 42 Sekunden. Und unverändert sind also alle Anzeigen sehr gut, zufriedenstellend, reibungslos und vollkommen.
Coming up on the 2-minute mark on the Apollo 8 mission. 2 minutes and counting. 2 Minuten noch und es geht weiter, sagt der Sprecher von Cape Kennedy. Das ist der offizielle NASA-Sprecher. Kommentiert, sondern einen ständigen Bericht über den Zustand der Systeme, Apparate, Leitungen und Hebel gibt. Sie hören ihn jetzt auch, höre ich dann.
Coming up in 90 seconds, Mark T-minus 90 seconds, then coming. You follow a crew standing by, Space Lab Commander Frank Borman, Jim Lovell, Bill Handel. We now have a report that the liquid hydrogen tank on the third stage is pressurized, 1 minute 15 seconds. All third stage, the Talon pressurized at this time as we come up on the 60 second mark on a flight to the moon. Now the engines will.
Die allerletzte Wettermeldung besagt, dass die Wolkenuntergrenze jetzt bei 3000 bis 3500 Meter liegt. Die Rakete wird also gut verfolgt zu sein.
Thirty-five seconds and counting. We'll lead up to an ignition sequence start at 8.9 seconds. This will lead up as we build up the thrust to a liftoff. If all goes well at zero, we just passed the 25 second mark in the count. 20 seconds, all aspects, we are still go at this time. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Here we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. We have cleared the top.
Start clear. 13 seconds.
Ausgezeichnet aus, sagt eben der NASA-Sprecher.
Und er sagt das mit begeisterter Stimme?
Nein, mit ziemlich ruhig und kontrollierter Stimme. Das ist ihm erstaunlich dabei. Ziemlich unirdische Dröhnen. Das ist jetzt ein Umkreis von mehr als 100 Kilometern in Florida zu vernehmen. Und in Cocoa Beach, da zittern sämtliche Fensterscheiben.
Es taucht immer wieder die Frage auf, warum der Raketenstart so lange mit einer Kamera verfolgt werden kann. Nun, es gibt in Cape Kennedy zwei radargelenkte Fernsehkameras, eine Kamera auf dem Boden, eine weitere in einem Flugzeug etwa 15.000 Meter hoch. Und diese Kameras verfolgen nun die Rakete wenigstens noch 3 weitere Minuten bis zu einer Höhe von etwa 80, 90 Kilometern.
Rakete hat jetzt eine Geschwindigkeit von 3600 Stundenkilometern.
Noch eine Minute bis zum Abwurf der ersten Stufe.
Es sieht also alles wunderbar aus, sagt er gerade eben nochmal von Cape Kennedy. Und jetzt haben ungefähr die Motoren der ersten Stufe ihre höchste Schubkraft erreicht.
Die Astronauten werden etwa mit einem Druck von 4G auf ihre Liegesitze gepresst. Man zündet extra den fünften Raketenmotor der ersten Stufe, den stellt man vorzeitig aus, um die Überbelastung nicht über 4G hinausgehen zu lassen.
In 10 Sekunden Trennung der ersten Raketenstufe. Die zweite Stufe hat gezündet.
Man sieht auf dem Bild, dass der Raketenstrahl, der vorher ziemlich geradlinig ist, jetzt auseinandergeht. Das hängt damit zusammen, dass der Luftdruck in der Höhe, die der Rakete erreicht hat, nachlässt.
3 Minuten seit dem Start vergangen. Weiß nicht, ob man das dort aussieht. Gerade eben haben sie den Turm nochmal auf der Kapsel abgeschossen, also dieses Entweichsystem für den Fall eines Versagens während des Startvorgangs.
Die zweite Stufe soll ja ungefähr 6 Minuten brennen, 6 Minuten und 7 Sekunden genau.
Höhe des Raumschiffs jetzt bereits 80 Kilometer. Und die sogenannte Fluchtrakete ist inzwischen auch abgesprengt worden.
Bormann hat sich also inzwischen gemeldet und der Flug jetzt sogar noch besser verläuft.
Inzwischen hat die Verfolgung der Rakete die Kamera, die an Bord des Flugzeuges eingebaut ist, übernommen.
Höhe etwa 120 Kilometer jetzt.
Die
Entfernung von Cape Kennedy beträgt jetzt also erst 32 Kilometer, während die Höhe inzwischen schon auf 120 Kilometer gestiegen ist.
Die zweite Stufe soll die Besatzung tragen auf 197 Kilometer Höhe und das Raumschiff wird dann eine Geschwindigkeit von 24.000 Stundenkilometern entwickelt haben.
Und zwar in etwa 4 Minuten von jetzt ab. Inzwischen hat auch das Kontrollzentrum in Houston, Texas, die Flugkontrolle und die Flugführung für das Unternehmen Apollo 8 übernommen.
Inzwischen liegen die ersten Meldungen aus der Kapsel vor. Frank Bormann hat gefunkt, dass alles ausgezeichnet aussieht.
Das war wieder einmal, wie man so schön sagt, ein Bilderbuchstart.
Und jetzt wird in einem Trick gezeigt, wie die Rakete in dieser Flugphase aussieht. Denn nun ist sie auch durch die langen Brennweiten der radargesteuerten Kameras natürlich nicht mehr im wirklichen Flug zu verfolgen. Hier ist also der Übergang von der zweiten zur dritten Stufe. Die zweite Stufe, die jetzt die Raumschiffkombination noch antreibt, noch etwa 2 Minuten lang. Immer noch brennt die zweite Stufe.
Ja, noch ist die Geschwindigkeit, die für das Einschwenken in die Erdumlaufbahn erforderlich ist, nicht erreicht. Also es wird noch knapp 2 Minuten dauern.
Die dritte Stufe wird dann nicht so schnell abgetrennt. Sie wird etwa 3 Stunden mit dem Raumschiff verbunden bleiben und ihm dann die Beschleunigung auf den Mondkurs geben.
Zunächst wird ja Apollo 8 erst zweimal die Erde umrunden und 2 Stunden und 50 Minuten nach dem Start, also von jetzt ab 2 Stunden und 43 Minuten, dann wird die dritte Raketenstufe erst noch einmal gezündet, um dann den Schuss zum Mond einzuleiten. Und das wird sein über den Pazifik.
Ja, vorausgesetzt, Herr Siefert, dass eine abermalige Überprüfung aller Systeme an Bord und vor allen Dingen des bordeigenen Raketenmotors ergeben hat, dass diese zuverlässig funktionieren. Es ist ja diese Mission nicht in einem Zuge geplant, sondern der nächste Schritt ist jeweils davon abhängig, dass der erste Schritt zur vollsten Zufriedenheit verlaufen wird. und es gibt eine ganze Reihe von Alternativplänen. Wenn also bei der zweimaligen Erdumkreisung sich herausstellen sollte, dass auch nur die geringste Kleinigkeit nicht zur vollsten Zufriedenheit funktioniert, wird der Flug zum Mond nicht stattfinden. Oder es gibt eventuell anstatt einer Mondumkreisung nur einen Flug zum Mond mit einer halben Erdumrundung und sofortigen Rückkehr zur Erde. Oder aber vielleicht auch nur eine Mission mit mehrmaligen Erdumkreisungen und dann Rückkehr. Also es ist die endgültige Entscheidung, ob es wie geplant und vorgesehen verläuft, ist jeweils davon abhängig, dass die vorherige Etappe hundertprozentig perfekt bewältigt sein muss.
Möglicherweise wird es einen 11-tägigen Flug um die Erde geben, aber auch das wäre ein Erfolg. Jetzt löst sich gerade die zweite Stufe. Wir sehen das selbstverständlich nur in einer Trickdarstellung. Die dritte Stufe hat gezündet und bringt nun das Raumschiff in den Erdorbit. Er müsste in 3 Minuten erreicht sein. Neun Minuten sind seit dem Start vergangen.
Genau nach 11 Minuten und 32 Sekunden soll die Erdumlaufbahn erreicht sein.
Nachdem die dritte Stufe Apollo 8 auf den Weg zum Mond beschleunigt hat, wird sie allerdings auch abgetrennt. Dann verfügt das Raumschiff nur noch über einen eigenen Raketenmotor und ist nicht mehr mit der Rakete verbunden.
Wir müssten eigentlich immer wieder betonen, dass dies heute wirklich erst der Beginn der Raumfahrt ist. Alles, was sich bisher vollzogen hat in der bemannten Raumfahrt, war ja, man hat es oft so bezeichnet, nichts weiter als Küstenschifffahrt. Denn immer noch flogen ja die Raumkörper, die Raumschiffe im Anziehungsbereich der Erde. Heute nun soll der Vorstoß in den Kosmos gewagt werden.
Ja, ich meine, den Unterschied sieht man auch daran, bei den bisherigen Erdumkreisungsmissionen hätte es im Falle irgendeiner Schwierigkeit zwischen 30 Minuten und maximal 3 Stunden gedauert, um zur Erde zurückzukehren, während bei dieser Mission und auf dem Fluge zum Mond, selbst wenn man abbrechen sollte oder müsste, es 3 Tage dauern würde, bis sie wieder zurückkäme.
Es hat ja auch in Amerika kritische Stimmen gegeben, die sagten, man hätte warten sollen, bis eine zweite Saturn V sozusagen als Rettungsrakete einsatzbereit gestanden hätte.
Inzwischen müsste das Raumschiff jetzt den Erdorbit erreicht haben. Seit dem Start sind 11 Minuten und 45 Sekunden vergangen.
Ja, gerade sagt der Geschwindigkeit 25.500.
In Cape Kennedy beginnen die Kollegen bereits einzupacken und etwas verlassen sieht der Startplatz aus, das große Montagegerüst und die Zuleitungen.
Ja, gerade eben haben die 3 Astronauten von Houston die Genehmigung erhalten, mit der vorgesehenen zweimaligen Erdumkreisung fortzufahren. Das heißt also, dass die Umlaufbahn erreicht ist, dass alle Geräte zufriedenstellend arbeiten und dass also die erste Etappe dieses Fluges wohl als gelungen bezeichnet werden kann.
Also Borman, Lovell und Anders befinden sich jetzt über dem Atlantik. Der Flug geht in Richtung zur afrikanischen Westküste. Sie werden zunächst Afrika überfliegen, dann etwas nördlich von Madagaskar weiter in Richtung Osten. Die Erde einmal ganz umrunden und während des zweiten Fluges um die Erde soll dann der neue Raketenstoß und damit der Schuss zum Mond erfolgen. Nun, im Augenblick ist sicher von Cape Kennedy nichts besonders Neues zu erfahren und wir sollten die Gelegenheit nutzen, um einfach einmal einige der astronomischen Probleme, die im Zusammenhang mit diesem Flug zu beachten sind, aufgreifen. Bitte.
Was darf ich zurückgeben an Günther Siebert?
So, nichts Neues aus Cape Kennedy.
Ja, inzwischen ist der Orbit, also die Erdumlaufbahn, erreicht. Man hat fast genau die Erdumlaufbahn getroffen, die man haben wollte. Man hat angestrebt, eine Orbit in 191 Kilometer Höhe. Er läuft jetzt zwischen 183 und 189 Kilometer Höhe. Das Raumschiff befindet sich jetzt über Afrika.
Hans Heine, Sie hören noch mit. Was gibt es da Ihnen Neues?
Die Differenz zwischen der geplanten Erdumlaufbahn und der tatsächlichen Erreichung ist also minimal und bedeutet keinerlei eine Beeinträchtigung des Unternehmens. Es wird weitergehen, wie vorgesehen, zweimalige Erdumkreisung, währenddessen nochmal Überprüfung der Geräte an Bord und dann eben die Zündung der dritten Raketenstufe und das Einschwenken in die Bahn zum Mond.
Über Kap Kennedy ist noch eine große rosa Wolke zu sehen, die sich langsam verteilt.
Cape Kennedy ist eben inzwischen wieder praktisch zum normalen Betrieb zurückgekehrt. Das Zentrum des Raumfluges liegt jetzt in Houston und praktisch beginnen von diesem Moment an in Cape Kennedy jetzt bereits die Vorbereitung für das nächste Projekt für Apollo 9. Die Rakete ist schon seit einigen Monaten im Montagegebäude und daneben steht auch schon die erste Stufe zumindest für die Rakete, die dann Apollo 10 fliegen soll.
Es ist jetzt, wenn der Flug mit Apollo 8 planmäßig verläuft, vorgesehen, in Abständen von jeweils 2 Monaten wieder Raumflüge zu unternehmen, und zwar soll Apollo 9 ja weniger spektakulär sein als jetzt Apollo 8. Es soll ja nur im Erdorbit fliegen. Aber mit Apollo 10 will man denn wiederum zum Mond vorstoßen und auch einen ersten Abstieg mit der sogenannten Mondlandefähre versuchen. Allerdings nicht landen. Das ist erst mit Apollo 11 vorgesehen. Aber wie gesagt, bis da ist noch mancher Schritt zu tun in der Raumfahrt. Denn
immer noch die Mondlandefähre, die hat ja einiges Kopfzerbrechen gemacht in den letzten Minuten und die ist ja bis heute nicht fertig. Und bei der nächsten Mission Apollo 9 soll eben dieser Fähre nicht nur vollendet sein, sondern sie soll eben in der Erdumkreisung zunächst einmal erprobt werden. Ja.
Bei dem gegenwärtigen Flug wurde das Mondboot oder die Mondfähre nicht mitgeführt, aber eine Attrappe des Geräts hat es oben auf der dritten Stufe gegeben.
Ja, aber eben nur um das Gewicht zu simulieren.
Um das Gewicht.
Es wird also keine Manöver damit durchgeführt. Die drei Astronauten sind jetzt gerade über Mittelafrika.
Nach unbestätigten Berichten aus Kap Kennedy ist es eventuell möglich, dass man den Astronauten bei Apollo 10 erlauben wird, sozusagen auf eigene Kappe eine Landung zu versuchen. Aber das steht in den Sternen.
Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal mit der gebührenden Ruhe abwarten, wie dieses Unternehmen verläuft. Aber wie wird es wirklich weitergehen? Jetzt also zunächst Umkreisung der Erde, dann weiter Flug in Richtung Mond, Umkreisung des Mondes. Das alles ist dargestellt worden in einem Trickfilm, außerordentlich interessant. Die vielseitigen technischen Manöver, die da erforderlich sind. Und wir wollen uns das anschauen. Klaus Blümecke kommentiert.
Die 5 Triebwerke der ersten Antriebsstufe der Saturn-Rakete entwickeln nach dem Start 150 Millionen PS und verbrennen in jeder Sekunde 13.000 Liter Treibstoff. Wenn die 2. Raketenstufe gezündet hat, wird die ausgebrannte 1. Stufe abgesprengt. Danach löst sich ein Zwischenring und kurze Zeit später auch die Rettungsrakete an der Spitze dieser Raumfahrtkombination. Die 2. Raketenstufe brennt gute 6 Minuten und entwickelt 20 Millionen PS. Dann übernimmt die 3. Raketenstufe den Antrieb des Apollo-Raumschiffes und bringt das Gespann 11 Minuten und 32 Sekunden, wir haben es ja gerade erlebt, nach dem Start in eine Erdumlaufbahn. Die drei Apollo-Astronauten umkreisen jetzt in ungefähr 190 Kilometer Höhe die Erde und müssen mit Unterstützung des Kontrollzentrums prüfen, ob alles in Ordnung ist für den geplanten Flug zum Mond. Das große Abenteuer hat zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht begonnen. Das Apollo-Raumschiff hält sich in dieser Parkumbahn mindestens für eine volle Erdumrundung auf und im zweiten oder vielleicht auch sogar erst im dritten Umlauf soll dann die mit dem Raumschiff verbundene dritte Raketenstufe noch einmal gezündet werden. Nun kommt es darauf an, dass der Schub so groß ist, dass das Anziehungsfeld der Erde verlassen werden kann. Es muss eine Marschgeschwindigkeit von 10,9 Meter in der Sekunde erreicht werden. Das entspricht einer Stundengeschwindigkeit von fast 40.000 Kilometern. Zeitpunkt dieses Geschehens knapp 3 Stunden nach dem Start. Und erst dann kann gesagt werden, ob der Flug zum Mond in seiner Anfangsphase gelingt. Wenn Apollo 8 die Mondbahn erreicht hat, löst sich die dritte Raketenstufe von dem Raumfahrzeug und gibt jenes Modell frei, das das spätere Mondlandefahrzeug darstellen soll. Nun muss die Besatzung von Apollo 8 das Raumschiff um 180 Grad drehen und wird die dahinter fliegende dritte Raketenstufe mit dem Mondlandemodell fotografieren. Im Falle einer geplanten Mondlandung wäre das der Zeitpunkt, um ein Kopplungsmanöver mit der Mondfähre vorzunehmen und die Fähre aus der dritten Raketenstufe herauszuziehen. Erst dann beginnt der eigentliche Flug zum Mond. Es müssen über 350.000 Kilometer zurückgelegt werden. Für den Hinflug hat das Kontrollzentrum in Houston 4 mögliche Kurskorrekturen vorgesehen. Zu diesem Zweck ist es natürlich notwendig, dass das Triebwerk des Apollo-Raumschiffes einwandfrei arbeitet. Unterwegs haben die drei Apollo-Astronauten mancherlei Aufgaben zu erfüllen, vor allem navigatorischer Art. Vielleicht erleben wir schon am Sonntagabend gegen 20.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit die erste von 6 geplanten Fernsehdirektsendungen aus der Kapsel von Apollo 8. Die notwendigen Kurskorrekturen erfolgen in engster Zusammenarbeit zwischen der Raumschiffbesatzung und dem Kontrollzentrum. Nach jeder Kurskorrektur wird dann in Houston entschieden, ob der Flug zum Mond fortgesetzt werden kann. Möglicherweise erreicht uns am Montagabend, am 23. Dezember also, die zweite Fernsehdirektübertragung. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mond bald erreicht und für den 24. Dezember vormittags steht dann ein für uns unsichtbares Ereignis bevor. Wenn man den Start von Apollo 8 als die erste Flugphase bezeichnet, dann beginnt die zweite Flugphase mit dem Verlassen der Erdumlaufbahn und die dritte Phase mit dem Einschwenken in eine Mondumlaufbahn. On the far side of the moon from the Earth, the spacecraft commander will ready to retrofire. Knapp 3 Tage nach dem Start muss dann die Geschwindigkeit von Apollo 8 gedrosselt werden, um eine Mondumlaufbahn zu erreichen. Es soll zunächst eine elliptische Bahn sein. Maximaler Mondabstand 314 Kilometer. In dieser Position sind 2 Mondumrundungen vorgesehen. This time for about 10 seconds. Das Triebwerk ist dann erneut zu zünden, wir haben es gerade gesehen. Die nächsten 8 Mondumrundungen sollen in einer Kreisbahn erfolgen, Mondabstand 111 Kilometer. Die erste Fernsehdirektübertragung vom greifbar nahen Mond erfolgt wahrscheinlich schon während der ersten Mondumrundungen. Eine Mondumkreisung dauert ungefähr 2 Stunden. Übrigens hat Apollo 8 während der Mondumrundungen eine Geschwindigkeit von 5.500 Kilometern pro Stunde. In dieser Situation ist es Aufgabe der Astronauten, wertvolle und wichtige Mondbeobachtungen zu machen. In erster Linie sollen bestimmte Landeplätze für bemannte Mondschiffe unter die Lupe genommen werden. Dafür stehen ungefähr 20 Stunden zur Verfügung. Und nun fällt vielleicht die wichtigste Entscheidung. Ungefähr 89 Stunden nach dem Start von Apollo 8 muss das Triebwerk dem Raumschiff so viel Schubkraft verleihen, dass es imstande ist, die Anziehungskraft des Mondes zu verlassen. Und in dieser Phase kommt es haargenau genau darauf an, den engen Rückkehrkorridor zur Erde zu erreichen. Apollo 8 muss in einem weit ausholenden Bogen in eine Erdumlaufbahn hineinfliegen und dann das Landemanöver einleiten. Ist der Einfallwinkel zu steil, verglüht das Raumschiff, ist der Winkel zu flach, prallt das Raumschiff an der Erdatmosphäre ab und wird zurück in das Weltall geschleudert. Vor dem Eintauchen in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre wird der Antriebsteil von der Kommandokapsel abgesprengt. Der übrig gebliebene Flug mit den Astronauten an Bord dreht sich und rast mit der zweiten kosmischen Geschwindigkeit über 40.000 km/h in die dichte Schicht der Erdatmosphäre hinein. Dabei verglühen die glasfaserverstärkten Harzsubstanzen des Hitzeschildes, die Reibungshitze wird so vernichtet. Erst wenn die durch Bewegungsenergie erzeugte Hitze abgeleitet ist, entfaltet sich nach und nach ein Fallschirmsystem, um den weiteren Fall von Apollo 8 abzubremsen und eine Landung im Pazifischen Ozean südwestlich von Hawaii zu ermöglichen. Das wäre dann, wenn alles gut geht, 148 Stunden nach dem Start. Zum ersten Mal hätten drei Menschen den Mond in ganz geringer Entfernung umrundet.
So also wird es aussehen. So sieht es im Film zunächst aus. Wir werden am kommenden Freitag gegen 17 Uhr genau wissen, ob dieser Flug so verlaufen ist. Hans Heine, gibt es irgendetwas Neues inzwischen aus dem Raumschiff? Wie sind die Nachrichten? Man hat ja ständig Verbindungen.
Ja, es kommen aus Houston die regelmäßigen Berichte, die aber im Wesentlichen besagen, dass alles wie vorgesehen verläuft. Das Raumschiff mit den drei Astronauten hat inzwischen Afrika fast überquert, nimmt nun gerade Kurs auf Madagaskar und es verläuft alles zufriedenstellend. Das bisher Erreichte hat den Plan hundertprozentig erfüllt und allgemein herrscht Freude und Optimismus für den weiteren Verlauf des Fluges.
Seit dem Start sind nunmehr 33 Minuten und 36 Sekunden vergangen. Das Raumschiff befindet sich jedenfalls dem Flugplan entsprechend genau über dem Mitte des afrikanischen Kontinents. In zwei Minuten soll es bereits die afrikanische Ostküste erreicht haben. Nun, wir warten immer noch, ob wir noch einige Meldungen aus dem Raumschiff erhalten können. In etwa 90 Minuten dann, nach dem Start von jetzt abgesehen, in etwa 50 Minuten wird das Raumschiff wieder den amerikanischen Kontinent überfliegen, und zwar über Texas und auch über Florida. Dann in 2 Stunden und 20 Minuten soll die dritte Raketenstufe erneut gezündet werden. Haben Sie, Hans Heine, noch irgendetwas Neues gehört inzwischen? Wir sehen jetzt gerade ein Bild von Madagaskar, allerdings nicht direkt aus dem Raumschiff. Das ist ein Bild, das bei einem früheren Raumflug aufgenommen wurde. Die Flugkurven der amerikanischen Raumfahrtunternehmen verlaufen ja mehr oder weniger gleich.
Nein, da sehen Sie mehr als wir im Moment hier, denn gegenwärtig ist mal wieder auf Reklame geschaltet, nachdem unmittelbar vor und nach dem Start diese Unterbrechung unterblieben. Aber sonst grundsätzliche Neuigkeiten sind nicht zu hören aus Houston. Es läuft alles glatt und wenn auch die Distanzen, die in der ersten halben Stunde zurückgelegt sind, schon ganz beachtlich erscheinen, so ist es aber doch nur also minimale Bruchteile der Gesamtstrecke, die auf diesen Flug zurückgelegt werden sollen, die eben länger als 800.000 Kilometer ist. Und das Ganze in 147 Stunden.
Ja, das deutsche Fernsehen wird selbstverständlich in den nächsten Tagen laufend über dieses Unternehmen berichten. Und zwar zunächst wiederum die Tagesschau, die ständig in Aufzeichnungen und auch wieder in Direktsendungen über das Unternehmen Apollo 8 berichten wird. Dann ist geplant beim Flug zum Mond eine Direktübertragung am Heiligen Abend, also am 24. Dezember gegen 13.25 Uhr. Wir erwarten in dieser Sendung die ersten Bilder aus der unmittelbaren Nähe des Mondes. Und am Abend dieses Tages um 19.50 Uhr haben wir einen weiteren Bericht, einen Sonderbericht vorgesehen. Und die Landung am kommenden Freitag werden wir selbstverständlich wieder direkt übertragen. Letzte Frage an Anatol Johansen, letzte Frage an Hans Heine. Gibt es noch irgendetwas Neues?
Neue Informationen. Ja, es gibt etwas Neues, Herr Siebert, das ist allerdings eher etwas Erheiterndes. Gerade eben hat die Staatskontrollstation in Cape Kennedy mitgeteilt, dass der Start, der genau um 7.51 Uhr erfolgen sollte, mit Verzögerung erfolgt ist. Und zwar ist die Rakete gestartet um 7.51.00665 Sekunden.
Das ist eine interessante Information zum Schluss dieser Übertragung. Hans Heine, vielen Dank, Arthur Johansen, vielen Dank, Heinz Kaminski und Dieter Kronzucker. Wir melden uns wieder bei der nächsten Direktübertragung am Heiligen Abend. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, im Rahmen der Eurovision übertrug das deutsche Fernsehen in einer farbigen Direktsendung den Start des amerikanischen Raumschiffes Apollo 8. Reporter waren Hans Heine, Günter Siefert und Anatol Johansson. Filmkommentar Klaus Blümecke, Interview Heinz Kaminski, Dieter Kronzucker, Produktionsleitung Werner Lindorf, Regie Ernst-Ludwig Freisewinkel. Meine Damen und Herren, gegen 17.15 Uhr nach Beendigung der Sendung zum Blauen Bock werden wir Ihnen dann einen Zwischenbericht über den bis dahin erfolgten Verlauf des Fluges zum Mond geben.